My Financial Voice
mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler.
Julia, wann hast du das letzte Mal in den Sternenhimmel geschaut und vielleicht hat dich dabei was begeistert?
Also wenn ich in den Sternenhimmel schaue, dann begeistert mich das eigentlich immer. Das letzte Mal reingeschaut habe ich gestern Abend. Im Moment muss man ja ein bisschen lange warten, bis es endlich dunkel wird. Aber ich liebe den Himmel einfach. Und deswegen fahren wir übrigens, der Urlaub steht ja kurz vor der Tür, fahren wir dieses Jahr auch nach Nordspanien mit der Familie in den Urlaub, damit wir da hoffentlich die Sonnenfinsternis sehen können. Jedenfalls fahren wir dahin, wo eben auch der Kernschatten ist. Denn eigentlich finde ich, egal ob Tag oder Nacht, der Himmel ist immer einfach nur super faszinierend.
Das stimmt absolut. Und wenn man nachts in den Himmel schaut, dann wirkt alles so ewig, ruhig, unveränderlich. Aber eigentlich dieser Eindruck, der täuscht. Und der Himmel, der verändert sich. Und wir Menschen verändern ihn sichtbar mit.
Meinst du damit so insbesondere mit den ganzen Satelliten, die da mittlerweile um uns herum kreisen?
Ja, genau, richtig. Laut der Europäischen Weltraumorganisation ESA kreisen fast 16.000 funktionierende Satelliten inzwischen über unseren Köpfen und es werden immer mehr. Und fast unbemerkt für uns entsteht dort oben eine der wichtigsten Infrastrukturzonen unseres Jahrhunderts.
Das klingt ja jetzt erstmal, finde ich, so ganz schön abstrakt. Aber ehrlicherweise hängt unser Alltag mittlerweile längst davon ab. Also wenn wir mit dem Auto fahren und navigieren oder Wetterdaten nutzen oder insgesamt auch einfach weltweit kommunizieren, dann brauchen wir diese ganzen digitalen Systeme, die das dann auch präzise synchronisieren. Und das funktioniert nur durch eben dieses Zusammenspiel von Satelliten im Orbit und der Infrastruktur auf der Erde, wie zum Beispiel die Bodenstation, Datenverarbeitung, aber eben auch die ganzen Kommunikationsnetze.
Und die Infrastruktur merken wir meistens erst dann, wenn sie ausfällt. Und wenn satellitenbasierte Dienste morgen massiv gestört wären, würde die Erde nie stillstehen. Aber vieles wäre stark beeinträchtigt. Und es geht nicht nur um die Navigation, sondern auch um präzise Zeitstempel, die für Finanzmärkte zum Beispiel sehr wichtig sind, aber auch für die Telekommunikation, Stromnetze und Logistik. Und genau deshalb kann man das als eine Art so unsichtbares Verkehrs- oder Datennetz verstehen, so ähnlich wie die Autobahnen, Stromnetze, Glasfaserkabel auf der Erde unsere Wirtschaft ermöglichen, entsteht im Orbit eine neue Infrastrukturschicht.
Ja, und weil eigentlich ja überall, wo es auch immer Chancen für die Unternehmen gibt, auch wirklich echt interessante Storys für uns und für euch als Anleger entstehen, wollen wir heute mal in eben genau diese Space Economy, also in die Weltraumwirtschaft, ein bisschen tiefer reinschauen. Und dafür haben wir unsere liebe Kollegin Madeleine eingeladen. Und Madeleine ist Aktienfondsmanagerin, und zwar eine Milliarden-Aktienfondsmanagerin. Und sie beschäftigt sich ganz, ganz intensiv mit diesem Thema. Madeleine, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Und wir sprechen heute über, warum Infrastruktur im Weltall immer wichtiger wird, was den neuen Space-Boom antreibt, wo im All echte Geschäftsmodelle entstehen,
warum Space auch ein Souveränitäts- und Sicherheitsthema ist und natürlich wie immer, was das dann für Anleger heißt, also welche Chancen entstehen, aber natürlich auch, welche Risiken es gibt und die ganz, ganz wichtige Frage, sind Investments in die Space-Economy eher so eine Beimischung, also ein kleiner Satellit im Portfolio oder ist das ein Kerninvestment?
Auf die Plätze, fertig, los. Wir heben ab. Madeleine, meine erste Frage an dich ist bewusst ein bisschen philosophisch formuliert. Also wenn du heute in den Himmel schaust, siehst du noch Sterne oder schon die Satelliten?
Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist irgendwie beides, ne? Also das Weltall hat mich schon immer fasziniert. Ich glaube, das geht auch ganz vielen Menschen so, ne? Das ist dieses Gefühl irgendwie von Unendlichkeit. Man kann es nicht so richtig greifen, ne? Was ist noch alles da draußen? Und genau das macht es eigentlich heute so spannend. Wir schauen eben nicht mehr nur nach oben und staunen, sondern sind eben selbst Teil dieser Entwicklung geworden. Also wir bringen Technologie ins All und treiben die Entwicklung dort wirklich selber voran und sind dementsprechend auch immer mehr an der echten Gestaltung mit beteiligt.
Das klingt super spannend, direkt jetzt schon. Deswegen lass uns direkt tief einsteigen in die sogenannte Space Economy, also auf Deutsch die Weltraumwirtschaft. Madeleine, erklär uns doch mal genauer, was man darunter versteht.
Also die Weltraumwirtschaft ist grundsätzlich ein riesiges Ökosystem, das sich eben rasant entwickelt und auch heute schon, wie gesagt, unseren Alltag beeinflusst, ohne dass wir es eigentlich so richtig merken. Ne? Also da kann man ans GPS denken im Smartphone, an Wettervorhersagen, an das Satelliteninternet. Na, ohne diese Technik im Weltraum wäre das alles gar nicht möglich. Und im Grunde meint die Space Economy damit entsprechend alles, womit rund um den Weltraum Geld verdient werden kann. Dazu gehört wirklich der Bau und Betrieb von Satelliten, Raketenstarts, die Kommunikation, aber eben auch die Infrastruktur am Boden.
Also das heißt, diese Satelliten, die jetzt um die Erde kreisen und dabei ja Informationen sammeln, aber auch senden und dann eben auch empfangen, sind Teil dieser Infrastruktur im Weltall. Aber warum gibt es denn davon eigentlich so verdammt viele Satelliten?
Ja, das ist, weil die alle unterschiedliche Aufgaben erfüllen und viele Dienste eben wirklich nur mit vielen Satelliten wirklich gut funktionieren. Also es geht einmal um eine globale Abdeckung, es geht um wirklich schnelle Verbindungen, mehr Kapazität, auch Ausfallsicherheit. Ne, dementsprechend braucht man immer eine gewisse Redundanz. Und der eigentliche Business Case liegt aber dementsprechend auch nicht in den Satelliten selber, sondern wirklich mit den Daten und den Services, die man damit eben anbieten kann.
Und für mehr Daten und mehr Services braucht man halt auch mehr Satelliten.
Genau, und die sind auch auf unterschiedlichen Bahnen unterwegs, eben für unterschiedliche Aufgaben. Man kann sich das vereinfacht wirklich wie einzelne Etagen vorstellen. In der niedrigsten Etage, dem sogenannten Erdorbit, ist der LEO, der Low Earth Orbit. Und hier sind wirklich viele moderne Satelliten unterwegs, etwa für Internetdienste.
Und das ist dann am nahesten zur Erde sozusagen?
Genau, also okay. Das ist schon wenige hunderte Kilometer über der Erde. Mhm. Also dort gibt es beispielsweise auch die Internationale Raumstation, die ISS, die eben seit 2000 dauerhaft Astronautinnen und Astronauten bewohnt ist. Gibt auch ein Forschungslabor dort, also 400 Kilometer Höhe liegt die knapp. In der werden eben Experimente auch gemacht zur Medizin, Materialforschung, Biologie, also ganz viele unterschiedliche Dinge. Dann gibt es noch die Navigation und GPS, eben im mittleren Orbit, kurz MEO genannt. Der fängt eben ab rund 2000 Kilometer Höhe an, ne, geht aber auch bis rund 20.000 Kilometern, also ist eine relativ breite Spannweite
da.
Und dann gibt es noch die Satelliten, die ganz weit außen, also noch weiter außen, ich glaube, das ist so 35.000 Kilometer außerhalb. Das sind dann geostationäre Satelliten, die sich scheinbar gar nicht mehr bewegen, weil die eben mit der Erdrotation sich bewegen. Das ist perfekt beispielsweise für bestimmte Kommunikations- oder Fernsehübertragungen, die eben sehr stabil sein müssen.
Das ist alles super, super spannend. Das heißt, die Infrastruktur im Space hilft vieles auf der Erde besser zu steuern und zu messen und zu beobachten.
Also zum Beispiel diese Erdbeobachtung durch die Satelliten, die kann ja auch helfen, Ernten zu analysieren. Oder auch ganz wichtig, jetzt gerade wo es so heiß ist, ne, Waldbrände früh zu erkennen oder eben auch die Wetterdaten zu verbessern. Aber nur Wetterdaten verbessern, nicht das Wetter verändern, ne? Wenn wir es gerade ein bisschen kühler haben wollen.
Ja, und wirtschaftlich ist das auch sehr relevant. Schauen wir auf die Versicherungen. Die können Risiken besser einschätzen, weil die Satellitendaten sichtbar machen, was auf der Erde gerade passiert, ob es Dürre oder Überflutung kommt. Und das ist halt nicht dann bezogen auf die Vergangenheitsdaten, zum Beispiel vom letzten Jahr, sondern die können reell von oben schauen und auswerten. Oder Logistikunternehmen, die ihre Lieferketten besser überwachen oder bepreisen. Und das passiert auch alles deutlich schneller und flächendeckender als klassische Datenquellen. Man hat gerade das Gefühl, dass eine Art Weltraumboom stattfindet. Also insbesondere dieses Jahr spüren wir das alle, auch auf den Finanzmärkten. Der erste Wettlauf ins All war ja vor allem eine Sache der 50er oder 60er Jahre. Und das war stark geprägt vom Kalten Krieg und dem Wettstreit der Supermächte. Da waren wir alle noch nicht geboren, aber in der Schule haben wir sehr viel davon gelesen. Aber dann war es gefühlt lange Zeit sehr still Und warum ist das Thema jetzt plötzlich wieder auf dem Radar?
Also unterliegend hat sich das Thema eigentlich bereits seit so ungefähr 2017 hat das wieder Fahrt aufgenommen. Aber insbesondere in der Öffentlichkeit wurde es natürlich jetzt durch den Börsengang von SpaceX, also dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, einfach wieder sehr dominant diskutiert. Ne? Das war übrigens jetzt auch der größte Börsengang, den es je an der Wall Street gegeben hat. Ich glaube, wichtig an der Stelle hier nochmal zu erwähnen, wir geben hier natürlich keine Investment-Empfehlungen und wir machen auch keine Einzelaktienanalyse.
Aber wir sagen ja nur, dass es diesen Börsengang gab. Das weiß ja auch jeder.
Und SpaceX baut eben Raketen und Raumfahrzeuge, mit denen eben Satelliten, Fracht und perspektivisch eben auch Menschen ins All gebracht werden können und betreibt gleichzeitig aber auch das Unternehmen mit Starlink, was ein eigenes Satelliten-Internet-Netzwerk hat und so eben weltweit Internet aus dem All anbieten kann.
Und also abgesehen jetzt von eben diesem Börsengang letzte Woche hat in diesem Jahr auch die Artemis-Mission für Schlagzeilen gesorgt und so dann auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch auf das Thema Weltraum, Weltraumforschung gelenkt. Also nach über 50 Jahren sind mal wieder Menschen in Richtung Mond geflogen.
Ja, absolut. Ist eine spannende Zeit. Also Artemis ist ja das Mondprogramm von der NASA, also der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Und es geht eben dort nicht nur darum, nach 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond zu bringen, sondern dort wirklich auch langfristig Infrastruktur aufzubauen. Also der Mond wäre damit eben nicht nur Ziel von jetzt einer Mission, sondern wirklich als möglicher Ausgangspunkt für spätere Flüge auch mal zum Mars. Das ist natürlich noch sehr, sehr weit weg, ne? Aber das fängt so langsam an.
Also man denkt einen Schritt weiter.
Ja.
Einer der Gründe oder Hauptgründe, warum das Thema wieder mehr in den Fokus rückt, ist doch, dass der Zugang zum All immer günstiger wird. Früher war so ein Raketenstart extrem teuer und die Raketen waren auch nicht wiederverwendbar. Jeder Flug war damit im Grunde so ein Einwegflug, ja?
Genau, also ich meine, es ist immer noch extrem teuer, aber der entscheidende Unterschied ist natürlich trotzdem heute eine gewisse Wiederverwendbarkeit. Also bei der sogenannten Falcon 9 Rakete beispielsweise konnte man bisher immer nur den unteren Teil, den sogenannten Booster, wirklich sicher landen und wieder erneut einsetzen, was ganz früher eben auch nicht möglich war. Das war so ein bisschen der erste Schritt. Und dadurch kostet heute eben ein Kilogramm Nutzlast immer noch nur einen Bruchteil dessen, was es eben bei der vorherigen Rakete, dem Space Shuttle, gekostet hat. Und auch in Europa arbeitet man eben an wiederverwendbaren Raketen und entsprechenden Technologien, etwa über Programme der ESA oder eben private Anbieter wie der ISA Aerospace. Wie stark sich der Markt jetzt hier verändert, sieht man eben auch an der Anzahl der Starts, die man hier eben hat. Also weltweit starten heute so viele Raketen ins All wie wirklich nie zuvor. Wir hatten letztes Jahr knapp 324 neue Raketenstarts, also fast täglich einen. Das ist knapp ein Viertel mehr wie praktisch im Jahr davor.
Das ist echt viel, ne? Also da wird ja jetzt nicht jeder im Fernsehen übertragen.
Absolut. Und vor allem auch grundsätzlich die Menge der Starts an Material, die eben in den Orbit geschickt wird, nimmt exponentiell zu. Man kann sich das mal anschauen. Wir hatten letztes Jahr knapp 4.544 Objekte und knapp 80% davon sind eben Kommunikationssatelliten. Aber das war vor ein paar Jahren, war das noch dreistellig. Oder dementsprechend, also man sieht, die Akzelerierung ist schon sehr, sehr stark.
Und war euch eigentlich bewusst, dass eine einzige Rakete mehrere Satelliten gleichzeitig ins All bringen kann? Und je nach Mission können das einige Dutzend Satelliten auf einmal sein. Also bei bestimmten Satellitenkonstellationen war es in der Vergangenheit sogar bis zu 60 Stück.
Also eine Rakete kann 60 Satelliten ins All bringen.
Ja, aber man muss sich das so vorstellen. Also eine Rakete ist so wie ein LKW und diese Satelliten sind zusammengeklappte Tische, also von der Größe von einem Tisch, also Hightech-Module. Und das wird alles in All transportiert und erst im Orbit werden daraus eigenständige Satelliten. Ja? Sie richten sich aus, entfalten ihre Solarpaneele und werden dann Teil eines riesigen, vernetzten Systems.
Ja, und ihr wisst ja alle, wir lieben Zahlen. Deswegen muss ich jetzt auch noch eine raushauen. Und zwar wurden 2025 insgesamt rund 2,7 Millionen Kilogramm Masse ins All gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Also das entspricht ungefähr dem Gewicht von 500 ausgewachsenen Elefanten.
Und der nächste Technologiesprung von hier ist eben wirklich die vollständige Wiederverwendbarkeit von Raketen. Also nicht eben nur diese Booster, sondern eben auch den oberen Teil. Und wenn solche Systeme irgendwann wirklich zuverlässig funktionieren, können eben die Startkosten perspektivisch noch weiter gesenkt werden. Und das ist auch das, was momentan so viel Fantasie in diesem Bereich bringt. Weil wenn ich eben in der Lage bin, die Startkosten runterzubringen, erst dann werden viele Geschäftsmodelle überhaupt erst ökonomisch.
Ja, letztlich schafft diese Entwicklung die Grundlage dafür, im Orbit nicht nur diese einzelnen Satelliten zu platzieren, sondern perspektivisch die ganze Infrastruktur aufzubauen. Und darüber haben wir tatsächlich schon einmal in unserem KI-Podcast gesprochen. Und damals ging es um die Frage, ob Rechenzentren irgendwann sogar ins All verlagert werden könnten.
Ja, also das wird tatsächlich diskutiert. Unsere Nachfrage nach Rechenleistungen, ne, hier auf der Erde, man liest es ja täglich, ist wirklich explodiert, vor allem eben durch das Thema künstliche Intelligenz. Und klassische Rechenzentren auf der Erde stößen so langsam an ihre Grenzen. Also sowohl was Stromversorgung angeht, was Kühlung angeht. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz ist natürlich eine zentrale Frage. Und deswegen gibt es jetzt erste Studien und Technologieprojekte, die eben konkret prüfen, eben ob eine Rechenzentrum-Infrastruktur eben in Orbit wirklich möglich wäre.
Ja, und im Weltraum gäbe es durchgehend genügend Sonnenlicht als Energiequelle. Und die Kühlung ließe sich über die Abstrahlung von Wärme ins All anders lösen. Und auch die Energieausbeute wäre ohne Atmosphäre potenziell auch höher.
Du hast nicht das Rechenzentrum direkt vor deiner Nase. Ne? Also jeder will das Rechenzentrum genau nutzen, aber vielleicht nicht direkt nebendran wohnen. Ne?
Absolut. Ne? Das haben wir auch hier in Deutschland immer wieder gesehen. Das teilweise Projekte.
Mhm. Genau. Mhm.
Das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, ne? Aber wenn eben die teure Infrastruktur erst einmal im Orbit wären, also das Dahinbringen ist teurer, aber die laufenden Kosten könnten eben deutlich niedriger sein als auf der Erde und das ist so ein bisschen die Idee. Und theoretisch kann daraus eben ein spannender Investment Case entstehen. Es gibt aber auch noch viele, viele offene Fragen, also sowohl für Technik, für Wartung, die Kosten eben, die Datenübertragung, die Regulierung selber, das Thema Weltraumtrümmer ist ein ganz großes, ne? Also bisher ist das eher noch so eine Vision, ne? Aber es ist, glaube ich, schon was, wo man eben potenziell in Zukunft Geld mit verdienen kann. Man muss aber auch immer berücksichtigen, dass diese Technologien eben sehr herausfordernd sind. Ne? Das kommt mit einer hohen technologischen Komplexität und deswegen kann da einfach immer wieder was schiefgehen.
Aber es ist ja trotzdem einfach super, super spannend. Klingt alles noch ein bisschen wie Science Fiction, aber Elon Musk hat ja eben letzte Woche auch gesagt, taking fiction out of science fiction. Also er will einfach Science-Fiction quasi Realität werden lassen. Ne? Und naja, Science-Fiction Realität werden lassen, da beschäftigt mich dann natürlich noch eine Frage. Wenn Raketenstarts jetzt immer günstiger und günstiger werden, kann ich denn dann schon bald meinen Urlaub im All verbringen und die Sonnenfinsternis direkt vor Ort angucken?
Das wäre schon cool, oder? Also es gibt tatsächlich ja sogar schon erste Flüge an den Rand des Weltalls und sogar zur internationalen Raumstation. Das hat es schon gegeben. Also irgendwann vielleicht, ne? Aber heute ist das wirklich noch extrem exklusiv. Ne? Also es ist einmal wahnsinnig teuer. Und dazu kommt natürlich, dass es auch ökologisch nicht ganz unproblematisch ist, ne? Wenn man die ganzen Emissionen denkt. Also ich finde bisher wirklich den spannenderen Teil eher die Infrastruktur dahinter. Für die breite Masse wird Weltraumtourismus ist wohl noch etwas weiter entfernt. Sollte vielleicht auch so bleiben. Aber technologisch.
Wenn überhaupt dann für unsere Kinder vielleicht.
Aber es zeigt trotzdem technologisch einfach, wie sich der Zugang zum All gerade verändert, dass das überhaupt schon möglich ist.
Aber Sie als Analystin vielleicht könnte das auch mal erleben.
Das stimmt, um sich das da anzugucken, ne? Vor Ort.
Ich mache mal den Kostenpitch.
Ja, genau. Und mal die Schwerlosigkeit zu erleben, das wäre schon irgendwie faszinierend. Und allerdings darf man nicht vergessen, ein Fakt, der Weltraum ist alles andere als lebensfreundlich. Also kein Sauerstoff, nur Vakuum, Strahlung, extreme Temperaturen. Und trotzdem ist gerade diese Schwerlosigkeit wirtschaftlich und technologisch sehr interessant. Lass uns doch mal da tiefer einsteigen.
Mhm. Ja, das ist, dass eben Materialien, Flüssigkeiten, aber eben auch biologische Prozesse sich im Weltall durch die sogenannte Microgravity tatsächlich anders verhalten wie auf der Erde. Ne? Und wenn man darüber nachdenkt, wie eben Geschäftsmodelle entstehen kann, ist das eben wirklich einer der neuen Möglichkeiten, ne? Im Beispiel Biotechnologie. Auf der geplanten Raumstation Starlab sollen künftig unter anderem auch sowas wie 3D-Bioprinting erforscht werden. Ne? Also langfristig geht es dabei wirklich um Anwendungen der regenerativen Medizin, entweder beispielsweise beim Gewebeersatz oder eben auch bei Implantaten.
Also 3D-Bioprinting, ne, heißt ja eigentlich, das ist so die Herstellung und Untersuchung komplexer Gewebe und aber eben auch kleinerer Gefäßstrukturen. Ne?
Mhm, genau.
Ja, also das heißt, eigentlich könnte der Weltraum irgendwann so eine Art Hightech-Labor werden mit eigentlich letztlich ganz, ganz neuen Möglichkeiten für Medizin und Forschung.
Absolut, aber aktuell ist das natürlich noch ein sehr junger Markt, ne? Aber Marktstudien schätzen alleine diese Microgravity-Forschung heute schon auf mehrere Milliarden US-Dollar. Ne? Also Pharma und Biotech könnte daraus wirklich ein spannendes Geschäftsfeld entstehen.
Mhm. Madeleine, lass uns da einen Blick auf die wirtschaftliche Dimension insgesamt werfen. Wie groß ist denn die Space Economy heute schon und wie schnell wächst sie?
Also für 2025 wurde die globale Space Economy auf rund 626 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das ist bereits heute schon größer als die deutsche Automobilindustrie, um hier mal so ein bisschen in Kontext zu setzen. Die hat 2025 einen Umsatz von knapp 528 Milliarden Euro erzielt. Also der Vergleich ist hier nicht eins zu eins, weil da gibt es Währungsunterschiede, die Marktdefinition ist teilweise unterschiedlich, aber er zeigt trotzdem so ein bisschen die Größenordnung.
Schon sehr beeindruckend, finde ich.
Ja, absolut. Und da hilft uns auch eben ein Blick auf den sogenannten TAM.
TAM, das ist unser heutiges My Financial Buzzword. Die Abkürzung TAM, T-A-M, steht für Total Addressable Market, also die maximale Größe eines Markets. Und für uns als Fondsmanager ist das ein wichtiges Konzept, um einzuschätzen, wie groß das Gesamtpotenzial eines Marktes überhaupt ist. Und wir nutzen das nicht nur in Bezug auf die Space Economy, sondern auf jedem Segment wenden wir das an, um zu schauen, was für ein Potenzial da herrscht.
Genau. Beim Gesamtpotenzial von der Space Economy wird eben auch ganz schnell klar, es geht eben nicht nur um einzelne Unternehmen, sondern auch hier um das gesamte Ökosystem, insgesamt eben inklusive der vielen Branchen, die durch die Space-Technologie überhaupt erst ermöglicht werden, die effizienter arbeiten können. Also auch hier McKinsey und das World Economic Forum erwartet eben, dass der Markt bis 2035 auf knapp 1,8 Billionen US-Dollar wachsen könnte. Also und das entspräche eben einem Wachstum, was etwa doppelt so schnell wächst wie die globale Wirtschaftsleistung. Ne?
Wow.
Also denkt man gar nicht, dass das schon so groß ist, ne?
Nee, also das sind echt astronomische Zahlen. Das passt ja hier ganz gut rein. Also Space ist damit, kann man ja dann so sagen, längst kein kleines Zukunftsthema mehr. Also keine Nische, ne, sondern schon heute wirklich ein richtig relevanter, auch globaler Markt. Und wenn man jetzt mal hier auf die Landkarte schaut, dann fällt mal wieder etwas auf. Die USA dominieren diese Space Economy im Moment ganz schön deutlich.
Ja, absolut. Also die USA betreiben heute mit Abstand die meisten aktiven Satelliten. Dahinter folgt eben China und danach mit einem sehr deutlichen Abstand irgendwann Großbritannien. Und auch bei den Raketenstarts liegen die USA momentan klar vorne.
Aber man sieht ja insgesamt schon sehr, sehr deutlich, wie stark sich der Sektor insgesamt verändert hat. Also es sind einfach immer mehr Unternehmen auch inzwischen aktiv. Also schon vor 2 Jahren, also 2024, entfielen laut der Space Foundation rund 78% der globalen Space Economy auf die privaten Akteure und nur noch 22% auf staatliche. Das finde ich auch echt enorm.
Und in diesem Zusammenhang beschäftigt mich auch eine Frage: Kann da einfach jeder Satelliten hochschicken und eine so Infrastruktur aufbauen? Oder gibt es Regeln dafür, wer was im All macht und nutzen darf? Also die USA, Russland, China, Europa. Im vergangenen Jahr haben sie alle Satelliten ins All geschossen. Also wem gehört der Weltraum eigentlich?
Also der Weltraum gehört keinem einzelnen Staat und keinem einzelnen Unternehmen. Aber er ist natürlich auch kein kompletter Wilder Westen. Also es gibt schon internationale Regeln, vor allem den Weltraumvertrag, der 1967 abgeschlossen wurde. Der besagt eben, dass niemand sich den Weltraum aneignen darf. Gleichzeitig müssen Staaten natürlich aber trotzdem Verantwortung für das übernehmen, was eben die Unternehmen dort tun. Vieles aber ist rechtlich noch ungeklärt. Ne? Also wenn es um sowas geht wie Ressourcenabbau von Asteroiden oder gar auf dem Mond, ne? Also da gibt es noch viele offene Fragen.
Aber wenn man natürlich jetzt an die Staaten denkt, ne, also Staaten haben ja wirklich auch echt ein strategisches Interesse daran, da oben mit dabei zu sein, weil eben die Infrastruktur im All ja längst über Souveränität, Sicherheit und auch technologische Handlungsfähigkeit entscheidet. Ne? Und genau deshalb hören wir in diesem Zusammenhang mit der Space Economy in letzter Zeit auch immer öfter diesen Begriff Critical Tech. Also auf Deutsch Schlüsseltechnologien. Madeleine, du als Fondsmanagerin, du beschäftigst dich ja wirklich intensiv eben genau mit diesem Thema. Was ist denn eigentlich genau mit Critical Tech gemeint?
Also Critical Tech sind Technologien, die eben für ein Land besonders wichtig sind. Also sowohl für nationale Sicherheit, für die Wettbewerbsfähigkeit von einem Land und eben auch künftiges Wachstum. Es sind also Bereiche, auf die wir uns verlassen müssen. Es sind auch Bereiche, bei denen Staaten es sich eben nicht leisten können, irgendwie zu abhängig zu sein oder den Anschluss zu verlieren. Und wenn es dort eben Abhängigkeiten oder Ausfälle gibt, kann das eben schnell Bereiche treffen oder essentielle Bereiche treffen, von Infrastruktur über die Industrie, über Verteidigung. Und dazu gehören eben auch noch andere Bereiche, zum Beispiel Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Halbleiter, Robotik, Energiesysteme, aber eben auch der Weltraum.
Du hattest eben gerade schon das Stichwort Verteidigung genannt. Also Space ist auf jeden Fall ein relevantes Sicherheits- und Verteidigungsthema. Und viele Technologien im All sind sogenannte Dual-Use-Technologien. Also sie haben also sowohl zivile als auch militärische Anwendungen. GPS hast du schon als Beispiel genannt. Wir nutzen zum Beispiel Google Maps, um von A nach B zu kommen. Aber ursprünglich kam diese Technologie aus dem militärischen Bereich. Und ähnlich ist es auch bei Satellitenbildern oder bei Satelliteninternet. Landwirten oder Versicherungen oder Menschen in abgelegten Regionen, denen allen hilft es. Aber auch eben im Krieg für die Aufklärung und Kommunikation wird es sehr intensiv genutzt.
Ja, also man sieht schon, ne, dass sich die Welt wirklich in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Also man kann eigentlich sagen, früher wurden viele dieser Technologien zunächst eigentlich immer erst im militärischen Kontext entwickelt und später dann zivil genutzt. Heute ist es eigentlich manchmal umgekehrt, ne? Also gerade die Unternehmen, wir haben ja eben schon gesagt, dass mittlerweile viel mehr Unternehmen auch im All fungieren quasi als die Staaten. Und gerade die Unternehmen treiben viele dieser innovativsten Entwicklungen voran, die dann später eben auch von Staaten oder auch von dem Militär genutzt werden. Was heißt denn das eigentlich für die Space Economy? Also Madeleine, was würdest du sagen, wie stark wird die Space Economy inzwischen von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst? Denn wir leben ja gerade aktuell wirklich in einer deutlich angespannteren Welt, vor allem wenn man auch mal so ein bisschen an dieses Stichwort Deglobalisierung denkt.
Ja, also Staaten müssen und wollen bei Themen wie eben Kommunikation, Navigation und insbesondere auf Aufklärung unabhängiger werden, weil eben genau diese Fähigkeiten im Krisenfall entscheidend sind. Das hat man jetzt zum Beispiel auch im Ukraine-Krieg sehr, sehr deutlich gesehen. Und genau deshalb wird der Weltraum heute auch viel stärker eben wirklich als strategische Infrastruktur verstanden. Deswegen sieht man auch, dass innerhalb von Staatsbudgets auch da die Konzentration oder daraufhin gewichtet wird. Mhm. Wichtig dabei ist aber trotzdem, es geht nicht nur um Satelliten im All, sondern wirklich, wie gesagt, auch hier wieder um das gesamte System dahinter. Also Bodenstationen, Kontrollzentren, Software und Datenverarbeitung wirklich hier auf der Erde.
Und ich muss bei diesem Thema immer an den Superheldenfilm Black Panther denken. Julia wird jetzt lachen. Aber dort gab es eine hochentwickelte Gesellschaft, Wakanda, die ihre Technologie nicht zuerst als Angriff verstand, sondern als eine Art Schutzschild für ihre Souveränität. Und genau das trifft es eigentlich ganz gut. Ja? Diese Infrastruktur, die aufgebaut wird, die muss auch geschützt werden, weil sie ist ein Schutz, aber sie ist auch verwundbar. Mhm. Ja? Und Satelliten oder Bodenstationen können gestört werden, die können gehackt werden oder sogar physisch angegriffen werden. Und deshalb spielen Redundanzen, die Madeleine auch schon genannt hat, eine sehr große Rolle. Also die Systeme werden mehrfach abgesichert.
Katharina, du hast ja eben schon die Souveränität angesprochen, ne? Also wir haben gesehen, gerade private Unternehmen haben die Space Economy wirklich enorm vorangebracht, mit wirklich sehr, sehr viel Kapital, aber auch mit viel Innovationen. Und klar ist auch, ohne diese privaten Unternehmen wären viele Entwicklungen, die wir mittlerweile haben, vielleicht gar nicht möglich gewesen, aber mindestens deutlich langsamer gewesen. Aber das heißt ja auch, also wenn jetzt Kommunikation, Satellitennetze oder auch wichtige Daten von wenigen privaten Anbietern abhängen, dann kann da auch echt schnell so eine Machtfrage entstehen. Eben nicht nur zwischen den Staaten, sondern ehrlich gesagt auch für einzelne Unternehmen, ne? Madeleine, wer entscheidet denn dann eigentlich im Ernstfall, wer Zugang hat? Und zu welchen Bedingungen?
Also momentan tatsächlich dann in dem Fall teilweise eher die Privatunternehmen, was dann wirklich diese Frage aufwirft, ob man das eben möchte. Und genau deshalb kann der Staat sich da eigentlich nicht einfach zurücklehnen. Also er muss eben klar festlegen, welche Infrastruktur wirklich kritisch ist und welche Regeln dort gelten. Es geht eben am Ende nicht nur um den Zugang, sondern eben auch darum, dass die Systeme eben dauerhaft funktionieren, dass das nicht auch einfach abgeschaltet werden kann. Und dementsprechend braucht es eben vor allem eins, zusätzlich eben auch Redundanz und Resilienz, also Systeme, die mehrfach abgesichert sind und auch dann funktionieren, wenn einzelne Teile ausfallen.
Aber da kommen wir, wenn einzelne Teile ausfallen, sind sie ja kaputt. ne? Sind aber irgendwie immer noch im All. Da kommen wir ja irgendwie mal zu dem nächsten, häufig auch echt unterschätzten Problem, dem Weltraumschrott. Wie groß siehst du denn hier die Herausforderung?
Also das ist tatsächlich einer der größeren Herausforderungen der Branche. Es ist auch kein kleines Thema. Also die ESA wieder hier, also die Europäische Raumfahrtbehörde, beobachtet aktuell rund 45.000 größere Objekte im All. Also schon ganz schön viel. Mhm. Insgesamt geht man aber sogar von über 1 Million gefährlicher Trümmerteile im Orbit aus. Also das ist schon eine ganze Menge. Und dann nochmal 100 Millionen Teile von wirklich kleineren Fragmenten, die man überhaupt gar nicht mehr verfolgen kann. Und dementsprechend muss man hier schon ein gewisses Risikomanagement haben. Die bewegen sich natürlich mit einer enormen Geschwindigkeit und bei Gefahr müssen die Betreiber dann eben ausweichen. Das kostet wieder Treibstoff oder verkürzt eben auch die Lebensdauer von den Satelliten.
Ja, das ist enormer Aufwand. Und in diesem Zusammenhang fällt auch oft der Begriff Kessler-Syndrom, also eine Kettenreaktion, die Umlaufbahn unbrauchbar machen könnte. Ist das auch realistisch?
Also das ist ein Worst-Case-Szenario, das die Branche aber sehr ernst nimmt. Die Gefahr ist immer, dass immer mehr Kollisionen erzeugen immer mehr Trümmer.
Und deswegen also fliegt ganz viel rum und macht immer mehr kaputt.
Genau,
und das dann, Kaputte macht immer mehr kaputt.
Exakt, das schaukelt sich dann so hoch.
Genau.
Und da wird dementsprechend auch heute schon gezielt gegengesteuert, um das eben zu verhindern. Mit besseren Regeln, mit Tracking, mit eben auch anderen Technologien dahinter. Und die Satelliten sollten idealerweise von Anfang an auch schon so entwickelt sein, dass sie eben gar keinen Müll hinterlassen.
Das klingt schon wieder nach neuem Markt. Also daraus könnte ein neuer Markt entstehen.
Ja, absolut. Und genau das sehen wir auch gerade. Also es gibt tatsächlich immer mehr Dienstleistungen im Orbit. Hört sich auch total verrückt an. Also sogenanntes In-Orbit-Servicing nennt sich das. Also das ist Verkehrsmanagement, Reparaturen oder sogar aktive Müllbeseitigung. Also am Ende sind Weltraumtrümmer eben ein gutes Beispiel davon, wie eben auch aus Problemen neue Geschäftsmodelle entstehen können.
Ich glaube, dann will mein Sohn jetzt nicht mehr Müllmann auf der Erde werden, was er immer so schön findet, hinten auf den Wagen einmal drauf zu drücken und die Mülltonne hochgeht. Der möchte jetzt, glaube ich, Müllmann im All werden.
Aber du willst nicht, dass dich ein kleines Teilchen trifft. Ja, das ist schon sehr gefährlich. Und es gibt noch eine Gefahr im All und diese Gefahr wird ausgelöst von dem sogenannten Weltraumwetter. Die Sonnenstürme können Satellitenkommunikation sehr stark stören und in Extremfall sogar Auswirkungen auf Stromnetze auf der Erde haben. Wir haben sehr viele Informationen gesammelt, die super spannend sind. Aber die spannendste Frage, die wir jedes Mal beantworten möchten, ist, was bedeutet das für meine Geldanlage? Also, wenn man in die Space Economy investieren möchte, in welche Bereiche schaut man denn überhaupt, Madeleine?
Also die Space Economy ist unglaublich vielfältig. Also man kann entlang der gesamten Wertschöpfungskette investieren. Im Kern unterscheidet man hier so zwei Bereiche. Wir haben einmal den Upstream-Bereich.
Also das heißt, weil es nach oben geht?
Könnte man denken, ja. Aber es ist halt die Sachen, die praktisch am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Mhm. Also die Unternehmen, die die Raketen bauen, die die Satelliten entwickeln und dann auch ins All bringen.
Also tatsächlich eigentlich nach oben bringen.
Genau, in dem Fall ja. Gibt es auch in anderen Segmenten. Das macht hier in der Space Economy knapp 15% eben des Marktes aus. Mhm. Dann gibt es noch den Downstream-Bereich. Das ist dann nicht, was es nach unten bringt, sondern die Landung, sondern das ist dann halt das, was dann am Ende benutzt wird. Also praktisch alles, wie die Daten und Dienstleistungen, wie man das aus dem All dann nutzt.
Letztlich ist es aber ja dann doch wieder runtergeschossene Daten. Also so gesehen passt es schon da.
Das sind dann zum Beispiel genau Kommunikation, Navigation, Satellitenbilder für die Landwirtschaft. Wir hatten schon drüber gesprochen. Das ist wirklich mit Abstand der größte Bereich. Das sind dann knapp 85% der Space Economy. Und das wächst auch aktuell am schnellsten.
Sehr spannend. Man würde immer denken, das, was nach oben geht, ist das Entscheidende. Aber 85%, das ist schon enorm, was es eigentlich die Daten sind.
Ja, die wir dann nachher nutzen, ne? Mhm. Ist irgendwie das, was wir brauchen. Und deswegen geht es eigentlich ja auch gar nicht mehr nur um die Schaufelhersteller, so sogenannten Schaufelhersteller, wie also diese Raketenbauer, sondern es geht vor allem um diejenigen, die, um jetzt auch hier in der Analogie zu bleiben, ne, die aus dem All die geschürften Goldnuggets, also eben in unserem Fall die Daten nutzen und damit dann auch neue Geschäftsmodelle entwickeln können.
Genau.
Wie groß ist dein Investmentuniversum und wie groß ist die regionale Verteilung? Mhm.
Also es sind rund 100 Aktien. Es kommt aber wirklich ein bisschen darauf an, wie man die Umsatzschwellen setzt, also was man hier mit reinzählt und nicht. Es gibt nämlich auch viele der größeren Verteidigungsunternehmen, ne, in den USA, die haben beispielsweise auch ein Space-Geschäft. Ne? Das macht dann da halt teilweise 10-15% vom Umsatz aus, ist halt kleiner. Wenn wir wirklich nur auf gelistete Unternehmen schauen, ist also das Universum grundsätzlich noch ein bisschen klein, einfach weil viele von den Unternehmen auch einfach noch privat sind und eben nicht an der Börse gelistet. Es kommt aber immer mehr Bewegung in den Markt. Ne? Also gerade in den USA sind in den vergangenen Jahren mehrere Unternehmen eben aus dem Weltraumumfeld an die Börse gekommen. Und wir investieren hier, wie schon gesagt, eben entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also von wirklich klassischen Aerospace and Defense Konzernen, also wirklich den größeren, wo das vielleicht einen kleineren Umsatzanteil ausmacht, bis hin zu den spezialisierteren Satelliten- und Datenanbietern, mit aber hier schon einem klaren Schwerpunkt auf die USA. Es gibt aber auch einige Unternehmen hier in Europa, die eben zunehmend relevanter werden.
Super. Also das heißt, du investierst sowohl in den Upstream als auch in den Downstream-Bereich.
Genau.
Und bei deinen Investments, bei der Auswahl deiner Investments, was siehst du da insbesondere so für Chancen, Risiken? Worauf achtest du da ganz besonders?
Also auffällig ist natürlich das langfristig erwartete Wachstumspotenzial. Das ist wirklich enorm. Ne? Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wie groß das potenziell werden könnte. Aber die Risiken sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also wir haben hohe Entwicklungskosten. Wir haben eine lange Zeit, bis sich hier Investitionen wirklich rentieren. Ich hatte schon angesprochen, die technologischen Risiken in der Umsetzung, wie scheiternde Raketenstarts oder eben auch neue Technologien, die aufkommen, sind enorm. Wir haben regulatorische Hürden und politische Einflüsse. Ne? Man sieht schon hier, die Liste wächst und wächst. Wir haben einen wachsenden Wettbewerb, dementsprechend damit auch Preisdruck, eine relativ hohe Volatilität, weil eben viele von diesen Firmen noch relativ jung sind, die sind relativ klein, häufig sind sie auch noch unprofitabel, ne, was natürlich auch einfach das Risikoprofil und auch einfach die Volatilität erhöht, also die Schwankung von den Aktien. Es ist also grundsätzlich ein Sektor für Anleger, die wirklich an die langfristige Entwicklung hier glauben und auch wirklich hohe Schwankungen, also sehr, sehr hohe Schwankungen aushalten können.
Okay, und wenn ich jetzt risikobereit bin, hohe Schwankungen aushalte und sehr langfristig und strategisch investieren möchte, wie genau kann ich denn dann investieren? Bevor du loslegst, Madeleine, darf ich wie immer sagen, wir machen hier keine Anlageberatung und du hast es ja eigentlich gerade auch schon gesagt, Investments unterliegen immer Risiken.
Also es gibt verschiedene Wege. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man sich fragt, was passt zu mir, was passt zu meiner Risikobereitschaft und was passt eben auch zu meinem Anlagehorizont. Bin ich eben wirklich beispielsweise bereit, das eben 20 Jahre oder so zu halten?
Also in der Space Economy nicht anders als bei allen anderen Investments auch.
Genau. Und dann auch hier, auch das ist nicht anders wie bei anderen Investments auch. Einer der Varianten ist natürlich Einzelaktien für diejenigen, die sich wirklich intensiv mit einzelnen Unternehmen beschäftigen möchten. Hier eben auch bereit sind, nochmal ein höheres Risiko einzugehen, ne, weil Vorsicht, sagen wir auch immer, Einzelaktien sind risikoreicher als breit gestreute Investments.
Was ist für die, die gerne deinen Job machen möchten?
Ah, genau, absolut. Kann ich auch verstehen. Ist ein toller Job. Dann gibt es natürlich auch noch ETFs, ne, also Exchange-Traded Funds. Darüber lässt sich grundsätzlich eben auch in bestimmte Themen und Sektoren investieren. Also hier gibt es auch schon ETFs zu dem Thema und die eben dementsprechend innerhalb des jeweiligen Index breit gestreuter als eben eine einzelne Aktie investieren. Also es gibt beispielsweise Produkte, die in Raumfahrt, Satellitentechnik oder eben auch breiter gefasst Critical Tech abbilden. Anlegerinnen und Anleger investieren so eben nicht nur in ein einzelnes Unternehmen, sondern eben in einen breiten Korb von verschiedenen Titeln. Und das kann eben dem mit helfen, unternehmensspezifische Risiken breiter zu verteilen. Also gerade diese technologischen Risiken, wenn da in der operationellen Umsetzung was schief geht, da kann das eben helfen. Wichtig ist aber auch, ein ETF schließt Risiken nicht komplett aus. Mhm. Also gerade wenn es ein konzentrierter ETF auf dieses Thema ist und dann können eben auch auf diese einzelnen Branchen, da können die Schwankungen auch bei einem ETF deutlich sein.
Madeleine, du bist ja aktive Fondsmanagerin, ne? Also genauso wie Katharina und ich sitzen wir hier mit drei aktiven Fondsmanagerinnen am Tisch. Wenn man jetzt in einen aktiven Fonds investiert, worauf achtest du da jetzt bei diesem Thema ganz besonders?
Also wir suchen eben gezielt die Unternehmen aus, die wir eben für besonders vielversprechend halten. Wir beobachten den Markt täglich. Ne? Also wir haben ja natürlich auch eine riesige Plattform dahinter und wir passen dementsprechend dann auch, was wir im Markt sehen, das Portfolio entsprechend an. Gerade in so Nischenbereichen oder eben bei sehr komplexen Sektoren kann eben wirklich ein aktiv gemanagter Ansatz sehr hilfreich sein, weil wir eben sehr tief in die Materie eintauchen und so eben auch Chancen zu haben, Unternehmen zu finden, die vielleicht noch nicht so im Mainstream angekommen sind.
Ja, Ja, aber bei diesem überschaubaren Universum, aber wachsen, ist es natürlich auch eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Mhm. Und jetzt die praktische Portfoliofrage. Ist die Space Economy oder Critical Tech ein Kerninvestment oder eher eine Beimischung, um beim Thema zu bleiben? Eher so ein Satellit, sehr schönes Wortspiel dabei.
Also ich glaube, man hat es ja schon so ein bisschen rausgehört. Ne? Also für viele Anlegerinnen und Anleger dürfte die Space Economy eher eine Beimischung sein, ne? Also eher ein Satellit. Also hier eher im, ich würde sagen, unteren einstelligen Bereich in der Portfolioallokation. Ne? Also das Fundament.
Weil es eben auch so risikoreich ist.
Genau, ne? Weil es sehr risikoreich ist, sehr, sehr volatil ist und dementsprechend.
Also sehr schwankungsintensiv.
Sehr schwankungsintensiv, genau. Das Fundament, also der Kern vom Portfolio, sollte eigentlich weiterhin ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio bilden. Und dann Themen wie Weltraum können dann aus heutiger Sicht langfristig eben sehr spannend sein. Sie sind eben aber auch schwankungsanfälliger, politisch sensibler und eben vor dem Hintergrund können sie eben ein Kernportfolio ergänzen, ohne aber dessen grundlegende Ausrichtung wirklich komplett zu ersetzen.
Und ob das Kerninvestment jetzt ein 100% Aktienportfolio ist für unsere Alles auf Aktien, Katharina, oder ob das Kerninvestment vielleicht auch ein Multi-Asset-Portfolio ist, wo eben auch noch andere Asset-Klassen wie zum Beispiel Anleihen mit beigemischt werden, das hängt natürlich für jeden Anleger immer von der persönlichen Risikopräferenz und auch vom Anlagehorizont ab. Also das heißt eigentlich, egal ob man in Einzelaktien, in ETFs oder in Fonds investiert, wichtig ist natürlich immer, informiert euch zuerst, versteht, wo rein ihr investiert und vor allem, ich habe es ja gerade schon gesagt, streut euer Risiko, ganz klar, denkt an Diversifikation, das ist ja einfach auch mein Lieblingsthema.
Und lass uns jetzt am Ende den Bogen schließen. Also wir sind gestartet mit dem Sommerhimmel, auch Julias Sonnenfinsternis. Dann waren wir bei Sternen, wie ewig sich das alles empfindet. Und jetzt haben wir gelernt, der Himmel ist nicht nur ein Ort der Sehnsucht oder der Faszination, er ist auch Infrastruktur, Datenraum, Sicherheitsarchitektur und ein Investmentthema. Mhm. Dann lass uns nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Erstens, die Space Economy ist ein riesiger, schnell wachsender Markt mit entscheidender Infrastruktur, die schon heute unseren Alltag prägt.
Zweitens, die größten Chancen liegen in den Daten, nicht in den Raketen. Während Raketenstarts spektakulär sind, entsteht der Großteil des wirtschaftlichen Werts durch die Nutzung von Satellitendaten in der Landwirtschaft, in der Logistik oder auch bei der Wettervorhersage.
Und drittens, der Sektor bietet enormes Potenzial, aber auch erhebliche Risiken. Im Portfolio ist die Space Economy daher eher ein Satellit als Kerninvestment.
Schaut heute Abend doch einfach mal in den Sternenhimmel.
Vielleicht seht ihr den Nachthimmel jetzt mit den anderen Augen.
Ganz, ganz lieben Dank, Madeleine, für deine super vielen spannenden Insights. Hat total viel Spaß gemacht mit dir.
Vielen Dank.
Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben.
Und danke an euch alle fürs Zuhören. Bleibt inspiriert, bleibt investiert und vor allem bleibt dran. Bis zur nächsten Folge von My Financial Voice. Wir freuen uns auf euch.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.